aber die Kaffee.
Gut. Ich wollte überhaupt was sagen. Es gibt bei der Frau Jäger immer wieder noch Bücher, sowohl von mir, wie auch so Bücher, wo ich ein Kapitel drin habe oder so etwas, wo man vorbeigeht. Man soll es nur nicht an die große Glocke hängen, denn eigentlich ist das ja nicht erlaubt. Nicht? Das, sondern sich darf man das ja nicht so mit diesem Hörer. Aber also das hat vor Jahren schon mal Ärger gegeben. Da ist dann jemand hier in die Buchhandlung nämlich marschiert und hat gesagt, das kriegt man hier aber billiger nicht. Das, also bitte nicht. Dann kriegt man wirklich Ärger. So kann man ein bisschen, man darf das eigentlich nicht, aber das machen eigentlich alle. Dass man da sagt, wenn man selber kriegt es ja vom Lach ein bisschen billiger. Und dann kann man das ja weitergeben. Und da gibt es also immer, das hatte ich jetzt nur mitgebracht, weil das neu ist. Also es ist schon mal erschienen und zwar 63 und jetzt eben nochmal 50 Jahre später nochmal. Aber da gibt es mehreres, wenn man vorbeischauen könnte bei der Frau Jäger zu Sachen, wo da was da ist. Die hat auch eine Liste, wo man gucken kann, ob das da ist. Und wir sind ja jetzt mitten bei unserem Louis dabei. Da dran möchte jemand noch was nachfragen, nachtragen, ergänzen oder so vom letzten Mal. Wir haben ja so den Einstieg gemacht so in sein Leben und in seine Werke und möchte ihn jetzt heute einsetzen bei einem theologischen Text von ihm, aber erstmal eine wichtige Unterscheidung, die er übernommen hat von einem der Professoren, die in Oxford gelehrt haben, und zwar Alexander heißt der, Samuel Alexander in Australien geboren und hat dann also Vorlesungen gehalten, die Gifford Lectures unter dem Titel Space, Time and Deity, und hat darin eine Unterscheidung gemacht, die wichtig ist und die ich Ihnen auch als erstes vermitteln möchte, zumal die in der Regel in der Literatur zu wenig beachtet wird. Und zwar nennt er das, die beiden Begriffe, um die es geht, ist Contemplate und Enjoy. Ob die so möglich sind, ist eine andere Sache, aber was meint er damit? Er meint, jeder geistige Vollzug richtet sich auf etwas. Also ich erkenne etwas, ich bedenke etwas, ich wünsche mir etwas, ich denke über etwas nach, ich will etwas. Das wäre in dieser direkten Form, da er sich jetzt da um eine theoretische Unterscheidung handelt. Es geht nämlich darum zu verstehen, was ist Erfahrung. Um zur Wirklichkeit zu kommen, brauchen wir Erfahrungen. Man denkt sich ja nicht irgendwie so a priori was aus, sondern man macht Erfahrungen. Erfahrung definiere ich als unmittelbar hinnehmender Realbezug. Also mir begegnet unmittelbar etwas, will ich sagen. Ich kriege also nicht, wie man auch sagt, ich habe von jemand erfahren, dass da irgendwer gestorben sei oder so. Nicht? Das ist nicht gemeint, sondern hier ist mit Erfahrung gemeint, das Unmittelbare selber getroffen werden von einem Vorkommnis und eben nicht durch Erzählung, sondern unmittelbar. Und dieser Ort der Erfahrung, das ist eigentlich, könnte man sagen, so die Goldwährung des Wissens, das, was man wirklich erfahren hat. Es gibt Dinge, die man einfach a priori im Kopf hat. Ich meine das zum so Sache wie den Nicht-Widerspruchssatz zum Beispiel, den kann man nicht erfahren, sondern den lebt man einfach. Aber konkrete Dinge, die, da setzt es ein, wenn ich selber nicht dabei bin, muss es mir wer anders erzählen. Aber das ist ja dann immer schon eine Verlängerung. Dann habe ich es ja nicht selber gesehen, sondern ich höre es von jemandem, der es gesehen hat. Und dann wissen wir, wie das geht bei der stillen Post, wie sich dann die Dinge da verschieben. Sodass man so sagen kann, die eigentliche Goldwährung der Wahrheit ist die eigene Erfahrung. Es muss einem selber begegnen und auftauchen. Und diese Erfahrung, die brauchen wir hier natürlich auch für solche Fragen. Und jetzt sagt er, die Erfahrung hat diese grundsätzliche Struktur, und das hat Louis dann übernommen und lange ausgebreitet, dass sie erstmal, wir sagen dann später von Husserl her und allem, intentional, ich richte mich auf ein Objekt, und das nennt er contemplate, dass ich das also unmittelbar eben betrachte und habe. Das ist das, man könnte sagen, Gegenstandsbewusstsein. Das ist aber unmittelbar begleitet bei uns mit einem Bewusstsein dieses Aktes selber. Wenn ich also irgendwas sehe, dann weiß ich zugleich, ich bin mir bewusst, nicht direkt, aber so mitbewusst, conscientia, ich bin mir mitbewusst, dass ich das sehe oder erkenne. Und das nennt jetzt Louis, das finde ich nicht so wirklich, enjoy. Ich finde Enjoy nicht so gut, weil das klingt ja als Wort selber, als wäre es ein intentionales Wort. Nicht? Das ist aber hier nicht gemeint. Das wäre dann das Aktbewusstsein. Also man könnte sagen Gegenstandsbewusstsein und das Aktbewusstsein. Wie man das malen soll, weiß ich nicht recht. Ich male es oft also so irgendwie hier so drumherum gewickelt. Denn wenn ich es so male, so ausdrücklich, dann kommen wir eben schon in Spannungen, von denen ich jetzt gerade reden will. Das entsinnlich habe ich, glaube ich, letztes Mal schon angemalt, dass es ja diese beiden Möglichkeiten gibt. Das wäre so das soll ein Kreis sein. Ne? Das wäre also so der griechische Gott. Und das ist das Tier. Das Tier strebt auf etwas hin und Gott ist das Denken seiner selbst. Noesis noesios, sagt der Aristoteles. Und der Mensch ist keins von beiden. In unseren Märchen und Mythen und Träumen wollen wir das eine oder das andere sein. Tatsächlich sind wir aber dieses Komplizierte. Wenn wir wirklich wissen, wissen wir nicht nur, was wir wissen, sondern wissen wir auch, dass wir wissen, was wir wissen. Wenn wir wirklich was wollen, dann wollen wir nicht nur, was wir wollen, sondern wollen wir auch das, was wollen. Das ist ja bei wirklichem Wollen. Ich sage wirkliches Wollen, zum Beispiel ein Drogensüchtiger, der will vielleicht schon gar nicht mehr, aber er kann es nicht mehr lassen. Das ist also dieses reine Verfallen dann an dieses bloße Streben, Appetitus Streben. Das ist die Basis, die den Menschen bestimmt nach der griechischen und auch so der mittelalterlichen Vorstellung vom Menschen, dass er also hier ohne Abweichen aufs Glück aus ist. Sagen die großen Lehrer, wir können gar nicht anders als glücklich sein wollen. Ich bin dagegen, das ist ein anderes Thema, aber das wird da gesagt. Ich bin also frei, nicht hinsichtlich des Glücks, sondern ich bin nur frei hinsichtlich der Wege zum Glück, hinsichtlich der Überlegungen, der Mittel oder was ich ansetze. Aber anders als glücklich sein geht gar nicht, behaupten die. Der Mensch hat nun diese Doppelform, dass er nochmal nicht bloß etwas erstrebt, sondern sich zu diesem Streben nochmal verhalten kann. Er kann sagen, ja, das akzeptiere ich oder das akzeptiere ich nur, oder ich will es sogar ausdrücken. Der Brötchen wollen sieht so aus. Und dann ist die Frage, das ist jetzt das Problem für den Menschen, geht es ihm mehr um den Gegenstand oder geht es ihm mehr um die Haltung? Es gibt Leute, die sind in die Liebe verliebt, nicht in den Partner. Benutzen den Partner nur als Trampolin. Also eigentlich geht es, was man verliebt ist, in die Liebe. Oder manche Leute sind in die Religion verliebt statt in Gott. Man kann das gut an der Gemeinde hören, finde ich, je nachdem, wie ihre Kirchenlieder singen oder so. Ob die wirklich bei Gott sind oder bloß also da im Bauch da rumgesinge oder so, dass man da nochmal gucken muss. Und diese Doppelung, worum geht es mir eigentlich, das macht nochmal den Menschen aus. Und jetzt hier wieder zurück zu unserem Lewis, nicht, der das von dem Samuel Alexander jetzt übernommen hat und nennt also diese direkte, diese Gegenstandsausgerichtetheit Contemplate und er nennt das Aktbewusstsein Enjoy. Und der entscheidende Punkt ist nun, dass ich niemals zur selben Zeit beides zusammen haben kann in dem rechten Vollzug. Ich kann natürlich zuerst also jemanden lieben und da kann ich mich hinsetzen und ein Liebesgedicht schreiben, aber bei dem Liebesgedicht bin ich dann bei dem Gedicht und nicht bei der Geliebten. Das ist also eine andere Situation, die dann da eintritt. Das ist also genau gemeint. Ich kriege also nicht beides hin, sondern das muss ich aufsetzen. Das ist im Mitbewusstsein irgendwie so da. Mein Beispiel war immer die Emmaus-Jünger, die ja zuerst mal da mit Jesus da lang gehen, dann zeigt er sich beim Brotbrechen, dann ist er verschwunden. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz. Also hinterher fällt ihnen das ein, wo ich immer sage, die müssen den Temperaturunterschied ja auch schon vorher gemerkt haben. Aber da waren sie irgendwie so abgelenkt, weil es um die Inhalte ging, dass das erst hinterher bei ihnen angekommen ist. Ich kann also nicht eine selbe Wirklichkeit zu gleicher Zeit als Gegenstand und als bewusst haben, sondern das läuft nacheinander ab, mit Vorrang eigentlich beim Blick auf den Gegenstand, würde ich sagen. Das sollte eigentlich das Bestimmende sein für den Menschen, im Erkennen wie im Wollen. und nicht in erster Linie sein Vollzug, weil der Vollzug ja gerade noch mal am Gegenstand hängt. Das wäre das, worum es gehen müsste. Also, dass man das deutlich aufnimmt. Man könnte es auch so ausdrücken, ich habe also in diesem Objekt, habe ich es eben zu tun mit dem, es gibt nämlich Objekte, die stelle ich selber her und es gibt Objekte, die finde ich vor und zu denen verhalte ich mich. Das ist ja schon mal ein wichtiger Unterschied. Ich kann, wir haben das grammatisch, wenn ich sage, eine Schlacht schlagen zum Beispiel. Da habe ich kein Gegenüber, sondern da ist, oder in anderen Sprachen, bei uns geht es nur mit Adjektiv. Wir können im Deutschen nicht sagen, jemand stirbt einen Tod. Mit dem Adjektiv schon. Ich kann sagen, jemand stirbt einen schweren Tod oder einen langen Tod. Aber in anderen Sprachen kann ich das unmittelbar so sagen. Das heißt Figura Etymologica. Das haben Sie zum Beispiel in dem Gebet vor der Kommunion, wo es dann heißt, sprich nur ein Wort, meine Seele wird genommen, wo so und so viele Leute sagen, weil das, die Volksetymologie legt sich so zurecht, aber sprich nur ein Wort. Hier geht es nicht um ein Wort oder zwei Wörter, hier geht es darum, dass überhaupt ein Wort gesprochen wird. Im Griechischen steht da eperemati. Also sag es nur mit einem Wort. Im Lateinischen heißt es tantum dic verbo. Also sag es mit einem Wort. Da geht es nicht um eins, sondern hier wird einfach nur nochmal betont, du gehst einen Gang, du schlägst eine Schlacht, du stirbst einen Tod, Figura Etymologica. Dass ich also zu dem Verb, das da ist, nochmal ein Substantiv bilde und das als Akkusativobjekt anhänge. Und das ist dann eben kein affiziertes Objekt, sondern ein effiziertes Objekt. Denn das wird ja erst durch diese meine Handlung geschaffen. Deswegen nennen das also dann die Grammatiker ein effektiertes Objekt an der Stelle. Eine Schlacht schlagen. Und wie gesagt, im Deutschen können wir das nur mit einem zusätzlichen Adjektiv. So heißt es da in Wallensteins Lager, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang oder so. Nicht? Also man muss da irgendwas dazusetzen. Ein Gang gehen, sagen wir nicht. Einen schweren Gang gehen, kann man sagen. Im Deutschen. Und so ist also dieser griechische oder lateinische Ausdruck, eperemati, tantum dic verbo, heißt einfach, sag nur was, du musst nicht kommen. Denn das ist ja, das sagt ja der eine römische Hauptmann, der Jesus bittet um die Heilung eines seiner Soldaten und dann sagt Jesus, na gut, ich komme mit. Sagt er, du musst nicht mitkommen. Sagt er, wenn ich meinem Soldaten sage, tu das, dann tut er das. Und wenn er denkt, also du musst nicht kommen, du musst nur sagen, das glaube ich dir. Und Jesus ist dann ganz beglückt und sagt, so einen Glauben habe ich also bei mir in Israel nicht gefunden, wie bei diesem Heiden. Wie er das einfach sagt. Also ist nicht das eine zu betonen, sondern das Wort, aber sprich nur ein Wort, muss das heißen. Nicht? Und das merke ich ja jedes Mal, dass die Leute, klar, woher sollen die das wissen? Dann sprich nur ein Wort. Nicht? Also das ist nicht der Punkt. So, also hier auch. Es gibt also dieses Objekt, was ich selber erst herstelle, aber hier ist gemeint nicht das Objekt, das ich herstelle, sondern das mich affiziert, das mich trifft, das ich gerne hätte oder vor dem ich mich fürchte oder dass ich bedenken will oder wie immer. Und dass ich da gucken muss, dass die Dinge hier auseinander liegen. Ich kann also immer nur von etwas handeln und mich auf etwas beziehen. Das ist das, was dann intentional heißt, dass das hingehört. Und das nennt Louis eben etwas unglücklich eben genießen dann hier. Während eben genießen genauso an sich ein objektives Verb ist und deswegen nicht glücklich ist dafür. Deswegen schlage ich vor, dazu sagen, Gegenstandsbewusstsein oder Objektbewusstsein und Aktbewusstsein. Und das liegt normalerweise so mit dabei und es kann eben sich auch rumdrehen, dass es mir eigentlich nur um den Akt geht und dann die Person oder der Gegenstand eigentlich nur Mittel wird oder so. Und das fände ich natürlich nicht gut, wenn das dabei herausspränge. Das also so als Hintergrund gerade für, wenn das so stimmt, dann ist klar, dass wir also einen Erkenntnisakt nicht voll objektivieren können, sondern dass hier immer ein Rest bleibt. Man könnte es so ausdrücken, bei jeder Gewissenserforschung müsste ich eigentlich immer noch meine Gewissenserforschung über die Gewissenserforschung anstellen. Wie es wirklich um uns steht, wissen wir letztlich nicht. In einem letzten Sinn der Sicherheit. Deswegen war das ja so unglaublich, diese Geschichte, dass da bei der Verhörung der Jeanne d'Arc, bei dem kirchlichen Prozess, einer der Richter sie gefragt hat, ob sie im Stand der Gnade ist oder nicht. Dann ist auch einer aufgesprungen von den Verteidigern und hat gesagt, sowas dürfen Sie doch nicht fragen. Dann hätte sie gesagt, ich bin im Stand der Gnade. Ich meine, Hochmut, Hochmut, weil man ja im Stand der Gnade ist, verbrennen. Hätte sie gesagt, ich bin nicht im Stand der Gnade. Hätte man gesagt, dann sieht man es, sagt es ja selber, verbrennen. Und jetzt sagt dieses Mädchen, ohne also studiert zu haben, sagt dieses Mädchen, wir haben ja die Akten, wenn Gott mich im Stand der Gnade hat, dann möge er mich drin erhalten. Und wenn ich nicht im Stand der Gnade bin, möge er mich reinversetzen. Das hat sie geantwortet, so, wir haben ja die Akten. Nicht, denn das ist die richtige Antwort, wir können es nicht mit Sicherheit sagen, wie es um uns steht. Halbwegs schon, so, für das Normale muss es ja reichen, nicht, man weiß, wo man dran ist, aber nicht mit einer letzten Sicherheit und Deutlichkeit, weil wir eben dasselbe nicht sowohl kontemplieren wie enjoyen können. Dass das immer noch mal nebeneinander liegt. Und da ein letztes Dunkel bleibt, dass wir das nicht sagen können, sondern dass das woanders aufgehoben ist, nicht bei uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Trotzdem kann man sich natürlich Gedanken darüber machen und sehen, was man da tut, aber das muss einem schon klar sein, dass hier aus der Natur der Sache heraus eine, die Physiker sagen, eine Unbestimmtheitsrelation drinsteckt. Nicht, dass das nicht im Ganzen einzuholen ist an so einer Stelle. So, und vor diesem Hintergrund wollte ich jetzt darauf eingehen, dass er in den Kriegszeiten, im Zweiten Weltkrieg, hat er sich eben engagiert, das hatte ich ja schon kurz angesprochen, in Vorträgen und Vorlesungen für die jungen Flieger der Royal Air Force und hat dann in dem Zusammenhang dann auch mehrfach Radioansprachen gehalten. Und da gab es eine Serie von drei Ansprachen über das Christentum. Und das heißt, im Original, die sind zuerst als Einzelbücher erschienen, drei Bändchen für sich. Das erste hieß einfach Radiovorträge, das zweite hieß christliches Verhalten, also da ging es um christliche Ethik. Und die dritte Reihe hieß Jenseits der Persönlichkeit, Beyond Personality. Da geht es um das Kerngeheimnis des Christentums. Und die sind dann in einer neuen Auflage alle zusammen als ein Büchlein erschienen unter dem Titel, im Originaltitel Mere Christianity. Und da hat auch die erste deutsche Ausgabe, ich habe also noch eben so diese alte erste Ausgabe von damals, die hat dann geheißen Christentum schlechthin. Heute heißt der Band Pardon, ich bin Christ. Zwischendurch hat es mal geheißen Gestatten, ich bin Christ, glaube ich, oder so. Oder jetzt heißt es, glaube ich, Pardon, ich bin Christ. Also an sich heißt es einfach schlicht Mere Christianity und hat im Ganzen vier Bücher. Das erste also, da geht es um Recht und Unrecht, so die menschliche Natur und so, dann vom Glauben der Christen, so Grundaussagen, dann das christliche Verhalten eben, spricht er über die Sittenlehre, über die Kardinaltugenden und so. Und worauf ich mit Ihnen eingehen möchte, ist eben diese Grundaussage im vierten Buch, da hat er nämlich versucht, über die Trinität zu sprechen. Das meint er mit dem Titel Beyond Personality. Er hat das genannt Mere Christianity und schreibt eine lange Einleitung. Er sagt erstmal, er will ihr überhaupt niemanden also hier bekehren oder werben oder missionieren, sondern er will einfach unterrichten, Punkt 1. Zweitens, er selber, das sagt er auch, ich gehöre also als einfaches Bürger zu der Hochkirche, zur anglikanischen Hochkirche und bin dort. Und dann gibt es noch alles mögliche andere. Er will das weglassen, sondern will von dem gemeinsamen Christlichen reden, weil er sagt, diese Diskussionen zwischen den Konfessionen, die können eigentlich Außenstehende nicht besonders einladend finden und sagen, worüber streiten sie sich da eigentlich, was ist das hier und so, was soll es. Er versucht, das Gemeinsame rauszuholen und hat deswegen auch die ersten beiden Bände damals einfach verschickt an andere Leute, an Katholiken und an Methodisten oder so. Und die sollten eben meinen, was sie daran schlecht finden oder was sie da vermissen. Die haben alle geschrieben, ja, das eine könnte noch ein bisschen ausführlicher sein, der andere meinte das wieder von was anderem. Aber sie waren alle zufrieden und haben nicht gemeckert. Und er hat gesagt, so legt das vor. Und dann hat er nochmal eigens begründet, dass er da jetzt auch nicht weiter drauf eingeht und was er da nicht behandelt, das sollte nicht heißen, es sei ihm nicht wichtig oder so etwas, sondern er versucht einfach so ein paar Grundpunkte herauszuheben. Und natürlich hat man ihm dann auch gesagt, also über die Trinität, das versteht ja kein Mensch, das kann er dann wirklich nicht in Radiovorträgen vortragen. Dann hat er gesagt, ja, andererseits, wenn ich über das Christentum rede, das ist ja nun die Mitte vom Christentum, dass das zwar viele Leute nicht wissen, da brauche ich sie ja bloß erinnern, falls sie also da am Dreifaltigkeitssonntag, das ist immer der erste Sonntag nach Pfingsten, in die Kirche gehen und sich überlegen, was sie da in den letzten Jahren als Predigten gehört haben, dann sieht man halt, wie das ist, was dann dabei herauskommt in dem Diözesanblatt, dem Kirchenzeitung der Diözese Köln, war im letzten Jahr ein Draht, der da, also so ein Stück Kabel, wo dann so die drei Dinger da rauskamen. Ein Stück weit noch in dieser Ummantelung erstmal und dann oben der Kupfer. Also oben, also dreimal so dieses Kupfer dann und dann war es gelb, blau, Dings da, also die Farben und dann kommt also dieser weiße Ding. Das war groß, die ganze Seite. Ich habe es mir extra also dann da rausgeholt aus dem Netz. Es ist wirklich unglaublich. Das war das Titelbild der Kirchenzeitung der Erzdiözese Köln in diesem Jahr zum Dreifaltigkeitssonntag. Das muss man sich mal überlegen. Nicht? Also irgendwelchen Ingenieuren hat es auch gut gefallen, wie ich also dann gehört habe. Nicht? Aber was das eigentlich mit dem Geheimnis zu tun hat, das ist also die andere Frage. Nicht? Und er hat es dann also probiert und da möchte ich eben einsetzen und Ihnen das einfach so berichten, wie das dort geht. Anfangen muss ich damit, dass man sagt, was ist denn mit dem Christentum überhaupt? Er schreibt dort, obwohl sich das Christentum auf den ersten Blick nur mit der Sittenlehre, mit Pflichten und Regeln, Schuld und Tugend zu befassen scheint, so liegt in ihm doch etwas, das Menschen über sich selbst hinausführt, sodass er allen Erdenkram und alles Erdenleid hinter sich lassen kann und auf etwas, das über allen Dingen steht, zuwachsen kann. So hat er geschrieben und hat also gegen den guten Rat anderer Leute gesagt, ich will das einfach probieren. Tatsächlich ist es so, dass das Christentum von außen wie von innen weitgehend nur als humanes Etwas wahrgenommen wird heute. Das ist ganz ausgeprägt, weil man neuzeitlich nämlich Religion überhaupt auf ihren Moralkern reduziert. Also Kant sagt das ausdrücklich. Kant sagt, Religion ist den kategorischen Imperativ als Gottesgebot lesen. Das ist der Kern der Religion. Und alles andere müsste man da weglassen, also die Lobpreisung müsste weglassen, das Bitten um Vergebung, so, das ist alles Schmeichelei und das ist unanständig und das ist unter der Würde Gottes, sondern der einzige Gottesdienst besteht darin, dass man sich anständig benimmt. Das ist also bei Kant ganz deutlich. Und das tun heute bei uns auch Staat und Gesellschaft. Das sehen Sie, dass Religions- und Ethikunterricht ja parallelisiert werden und das eine für das andere eintreten kann. Und das dorthin gehört, dass man sagt, also die Kirche brauchen wir, wie hat das damals der damalige Bundeskanzler Schmidt gesagt, der war damals, da ging das ja los, dieses Reden mit den Werten, nicht mit den Grundwerten und so, da in der Hamburger Akademie, hat er da gesagt, also das, die Kirchen sind dafür da, um die Grundwerte zu vermitteln. Und so geschieht das ja auch in den normalen sonntäglichen Predigten oder denken Sie auch an die Worte der Bischöfe zu Ostern oder Weihnachten, wo eigentlich immer ethische Appelle kommen. Man sieht eigentlich gar nicht, dass das jetzt was besonders mit Christentum oder Religion zu tun hätte, sondern das ist eben die allgemeine Moral, weswegen ja der Küng auch gesagt hat, wir machen überhaupt gleich das Weltethos und die Religionen sollen sich danach richten, dass man also das Weltethos nimmt und nicht die Religionen. Also Kant hat das begründet und jetzt näher dran, einer meiner großen Namen ist dann Immanuel Levinas, dieser jüdische, litauische Philosoph, 95 gestorben, in Paris gelehrt, der sagt das auch ganz entschieden und sagt, also es geht um die Ethik. Die Ethik ist eine Optik und Gott kennen heißt wissen, was zu tun ist. Die Bundeslade ist weg und die Gegenwart Gottes ist nicht mehr da. Was wir haben, sind die Gebote, also die Tora. Und er hat ja auch erkannt dann diese diese Fiktion, diesen Text, wo man erst dachte, er sei echt, Gott mehr lieben als die Tora, der da herausgekommen ist, wo also ein jüdischer Überlebender einfach eine Auseinandersetzung mit Gott schreibt, so eine Hiob-Auseinandersetzung, und die dann dort versteckt hat. Wir wissen heute, das war ein Journalist, der das geschrieben hat, und der Text liegt vor, und Levinas hat das auch erkannt, dass das ein literarischer Text ist und dorthin gehört, aber er würde ihn selber auch so vollziehen. Also Religion, die Deutung des sittlichen Du sollst. Gotteslob nennt Kant Gunstbewerbung, Hofdienst, ja Afterdienst. Und noch rigoroser, nach der Shoah fordert Levinas eine Religion für Erwachsene ein. Er sagt, der Himmel, der Kinder, der Gott für die Kinder, den gibt es nicht mehr nach der Shoah. Das ist leer, wo Preise verliehen wurden und Strafen in Aussicht gestellt. Und für viele Menschen ist ja die Bergpredigt die Mitte des Christentums und nicht Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi. Und drum ist auch Jesus für viele Leute vor allen Dingen ein Lehrer. Der junge Hegel hat ein Leben Jesu geschrieben, das natürlich mit dem Tod endet, Auferstehung gibt es da nicht. Der nennt ihn einen Tugendlehrer. Es gab mal so eine Ausgabe, da stand sogar Jugendlehrer drin, aber das steht nicht da. Tugendlehrer heißt es also in der Handschrift ganz eindeutig. Aber Christ ist eben nicht, wer sich christlich verhält. Also wenn Sie gucken, in dem großen sechsbändigen Duden-Lexikon unter christlich, da stehen dann fünf Bedeutungen. Und die zweite Bedeutung heißt gleich, sie teilte ihre Schokolade christlich, Klammer auf, indem der andere ein größeres Stück bekam. Also christlich heißt menschlich und nett sein. Und das kann man auch bei Trebermann lesen, der sagt, die Christen haben natürlich kein besonderes Dogma, sondern die leben besser als andere. Was ich nun schlechterdings absolut unanständig finde. Wieso kann der sich das herausnehmen, zu behaupten, dass die Christen anständiger lebten als andere Leute? Das geht ja nun wirklich nicht. Man kann sagen, nein, die glauben irgendwas anderes als die Leute, das tritt niemandem zu nahe. Aber zu sagen, die leben besser, das finde ich da wirklich sehr erstaunlich, nicht? Dass das nicht geht. Sondern es geht wirklich um Sätze. Und weil es um Sätze geht, haben die Leute, dann konnte man ja lesen, auch damals bei Auseinander, immer wenn es zur Auseinandersetzung geht um Sätze, dann beschweren sich auch die theologischen Kollegen und sagen, das ist doch kein Multiple Choice des Christentums oder so. Aber bei Luther kann man lesen, dass ein Christ einer ist, der sich freut an den Sätzen. Und er sagt, tolle Assertiones et Christianismum tulisti. Wenn du die Behauptungen abschaffst, hast du das Christentum abgeschafft. Und das Christentum nicht in erster Linie eine Ethik ist, da gibt es nichts Besonderes. Manche Leute sagen, die Liebe sei das Besondere beim Christentum. Da regen sich an erster Stelle schon mal die Juden auf und mit vollem Recht, denn Jesus zitiert ja auf die Frage nach dem Juden, dieses doppelte Hauptgebot aus der Bibel natürlich, das heißt aus dem Alten Testament. Und es scheint seine Genialität gewesen sein, diese beiden Texte zusammenzuziehen. Das eine ist ja ein Wort aus dem dritten Buch Mose, mit dem sei dem Nächsten gut wie dir, das da steht. Und das andere, das erste, das ist das sogenannte Shema Israel, was ein gläubiger Jude zwei oder dreimal am Tag spricht. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ein einziger. Du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt und all deinen Kräften. Das sechste Kapitel im letzten Buch Mose ist ein Deuteronomium. Shema Israel, höre Israel. Geht das los? Und also das ist, da hat es hergenommen. Auch die Feindesliebe gibt es dort. Die haben wir zwar keinen Text unmittelbar im Alten Testament, aber im Talmud steht das des Öfteren drin. Eine Erklärung, dass wenn also der Esel zusammenbricht von meinem Feind, dann soll ich dem helfen, die Last runterzuladen oder so Geschichten. Also es gibt kein spezifisch christliches Ethos, behaupte ich ganz in aller Deutlichkeit. Sondern das gehört zu jeder Hochethik, einschließlich der Feindesliebe. Das Besondere beim Christentum ist was anderes. Also natürlich, das sagt ja Jesus selber nach Matthäus, dass er sagt, nicht wer Herr, Herr sagt, der ist es, sondern man muss es auch tun. Das ist völlig klar. Aber Christ ist der, der sagt, er ist der Herr. Und das kann man nun ausdrücklich bei Paulus lesen. Er schreibt das zwei oder dreimal in seinen Briefen, dass er sagt, Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Herr, Kyrios, ist in der griechischen, im griechischen Alten Testament die Übersetzung für den unaussprechlichen Namen Gottes, diese vier Buchstaben, der schon zur Zeit Jesu nicht mehr ausgesprochen wurde. Und wenn Sie die bei den Funden an, da am Toten Meer da die Funde angucken, dann sind diese, ist diese, sind diese vier Buchstaben, die sind dann immer schon, die sind immer schon mit einer anderen Schrift geschrieben als der andere Text, mit einer älteren Schrift schon, quadratischer oder so. Also man hat gesagt, um dieses Wort nicht zu missbrauchen, wir sagen Yahweh, wir wissen nicht genau, ob das, oder Yahweh sagen manche, aber wir wissen nicht genau, ob das so stimmt. So hat man es halt gehört und so ist es dann geredet worden im 13. Jahrhundert da in Worms oder so. Aber ob das, wie das wirklich bei denen war, wissen wir natürlich nicht. Und das wurde dann ersetzt, dieses Wort. Und nachdem die größte Ansammlung von Juden in Alexandrien war, mehr als in Palästina, und die dann schon gar nicht mehr Hebräisch konnten, hat man dann die Bibel eben im 3. Jahrhundert vor Christus ins Griechische übersetzt. Da gibt es so Legenden, dass da 70 Leute übersetzt haben, 70 heißt aus allen Völkern, und dass die alle, jeder für sich hinterher denselben Text hatten, oder so Geschichten, dass der Geist eben so gewirkt hat, nicht? Damit das dann ist. Deswegen heißt bis heute diese Ausgabe Septuaginta, die 70. Und das ist die Bibel, nach der meistens zitiert wird im Neuen Testament. Wenn dort steht in der Schrift, und dann kommt es, da gibt es dann gewisse Abweichungen zur hebräischen Bibel. Luther hat dann bei seiner Übersetzung sich an dem hebräischen Kanon orientiert. Deswegen weicht die evangelische Bibel von der katholischen ab. Die haben ein paar Schriften, die in der hebräischen nicht drinstehen, die nennen die Apokryphen. Und die stehen dann nochmal extra. Während katholisch Apokryphen nennt man die gar nicht in den Kanon aufgenommenen Schriften mit allen möglichen Legenden und so merkwürdigen Geschichten drin. Man muss also gucken, was gemeint ist. Nicht? Diese griechische Bibel, die zum Teil eben Bücher enthält, die hebräisch gar nicht da sind, wie zum Beispiel das Weisheitsbuch oder Teile des Danielbuchs oder so, das war eben damals die Schrift, wenn im Neuen Testament die Rede ist von den Schriften. Und da wird also jetzt dieser Name wiedergegeben mit Kyrios. Sonst ist es ja so, dass wenn das im Hebräischen, wenn also die Tora gelesen wird in der Synagoge, und es kommt das Wort vor, dann wird an der Stelle immer gesagt Adonai. Adonai heißt wörtlich meine Herren. Und das, als man dann auch so die Vokale dazu geschrieben hat, darunter geschrieben hat, dann, wenn man das dann liest, dann kommt dann raus Jahova. Und daher kommt dieser Ausdruck Jehova oder Jahova. Nicht? Also da stehen eigentlich die Konsonanten von, ja, was? Also, Yahweh, sagen die meisten. Und dann stehen die Vokale dazu von Adonai, meine Herren. Weil das in der direkten Weise, dann so, ich finde das immer sehr berührend, also man redet an sich in der dritten Person von Gott und dann kommt auf einmal jetzt der Gottesname und dann fällt der Vorleser in die zweite Person. Aber in die vornehme Form, nicht mein Herr, sondern meine Herren, Plural. So wie wir sie sagen. Zum anderen, nicht? Und nicht er. Adonai. Also, und das gibt dann, wenn ich das zusammenlese, gibt das dann liest man das nicht als O, sondern eben als Waff nochmal auf, weil das sowohl ein Vokal wie ein Konsonant ist. Also, dann kommt dann Jehova oder Jahova oder so heraus. Daher kommt also dann dieser verlängerte Name, der dann da entsteht. Ja, ursprünglich wurden ja die Vokale gar nicht geschrieben, sondern eben nur die Konsonanten. Buchstaben. Und das andere muss man so wissen. Deswegen weichen die auch so ab. Manche sagen Simson, andere sagen wieder Samson oder so. Man weiß es nicht, weil das ja nicht da stand.
Das ist eigentlich eine tolle Idee, dass man quasi über einen Anwesenden ja auch nicht in der dritten Person redet.
Ja, eben.
Ne? In dem Sinn ist das ja ungeheuer. Das habe ich noch nie gehört. Dass man natürlich, wenn jemand dabei ist, man sagt ja auch, man redet ja auch nicht, wenn jemand im Raum ist, dann ist nicht der Professor Splett, sondern ich
So ist es, rede ihn an. Und das ist hier die Form, wo das hier eben geschieht. Wenn man außerhalb des Gottesdienstes, dann sagen die Leute der Ewige oder der Heilige oder sehr oft wird einfach gesagt der Name. Hashem, der Name. Kadosh Hashem, geheiligt sei der Name. Einfach gesegnet sei der Name, also einfach so. Aber im Gottesdienst wird gesagt Adonai, meine Herren, an der Stelle. Dass das also so mit hineingehört. Und also wer jetzt nur das Wort sagt, der ist ein schlechter Christ, natürlich, weil Jesus eben mehr ist als ein großer Lehrer. Und das kann man ja sehen, er hat uns gelehrt, das Herrengebet, aber zeigen Sie mir mal eine Stelle, dass das mit seinen Leuten gebetet hat. Er hat uns das Gebet beigebracht. Er sagt, bei Johannes sagt immer, mein Vater und euer Vater. Er sagt nicht unser Vater. Uns hat er das Gebet unser Vater beigebracht. Nicht? Aber er selber steht an keiner Stelle, dass er es mit uns gebetet hat. Also sowas muss man einfach also so sehen oder entdecken, dass das damit hineingehört. Er vergibt Sünden. Er macht das ewige Heil an unserem Verhältnis zu seiner Person fest. Das müssen Sie mal klar machen. Da ist überhaupt was zu erklären zu der Geschichte. Das ist die berühmte Sache, die ja jetzt im Herbst dann ja auch wieder drankommt. Mal sehen, was die Leute dann wieder predigen dazu. Da wird ja diese Gerichtsrede, Matthäus 25, vorgelesen. Und dann habe ich schon in meinem Leben des Öfteren Predigten gehört, die dann, da sieht man, auf die Frömmigkeit kommt es gar nicht an, sondern auf die guten Werke, die man tun muss. Denn man soll also da die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, die Gefangenen besuchen und so, wird da ja aufgezählt. Ne? Ich habe es jetzt in der Rezension geschrieben für das Buch vom Flasch, wo er da schreibt, warum man nicht mehr Christ ist oder so. Ne? Der dann auch sagt, ja, diese Gerichtsrede sei an die Christen gerichtet. Ich habe schon reingeschrieben, ich wundere mich sehr, jemand, der sonst so genau liest, wie er sowas behaupten kann. Dann gucken Sie mal, wie das Kapitel losgeht. Es geht los, dass Jesus sagt, der Menschensohn, so redet er in der dritten Person von sich, wenn es so um die Eschatologie geht oder so. Der Menschensohn ruft die Ethnä zusammen. Ethnä, die Völker. Hebräisch heißt das Goyim, die Goyim. Er ruft die Goyim zusammen. Von denen ist die Rede, weder von Christen noch von Juden. Also Christen gab es damals noch gar nicht. Nee. Aber von den Juden ist nicht die Rede, sondern die Völker. Die ruft er zusammen und die richtet er nun und sagt ihnen, und zählt jetzt auf, ja warum? Der kann sie ja nicht richten nach der Tora, denn die Tora kennen die ja nicht. Er kann sie nicht nach ihrem Verhältnis zu Gott richten, denn sie kennen den Namen des Heiligen, gelobt sei er nicht. Sondern er kann sie nur richten nach dem, wie Paulus das auch schreibt, im ersten Kapitel des Römerbriefs und im zweiten, wo er das Examen, im ersten, das war also uns kurz Verbindung, und im zweiten sagt er, sie werden gerichtet nach dem Gesetz in ihrem Herzen und da fällt zum ersten Mal das Wort autonom, denn die Menschen sind autonom. Die Heiden sind autonom, das heißt, sie sind sich selbst Gesetz. Sie brauchen nicht die geschriebene Tora und auch nicht die ungeschriebene Tora, sondern ihnen ist das Gesetz ins Herz geschrieben und da kommt das Verhältnis zu den Nächsten vor. Also es ist nicht für Christen gedacht. Christen können sich da nicht hinstellen und sagen, wann habe ich dich gesehen? Ich würde sagen, mach mal halblang, du hast es jeden Oktober gehört. Nicht? Da kann also gar nichts kommen. Sondern es ist völlig klar, das ist an die Heiden gerichtet, die das nicht wissen. Nächster Punkt. Er sagt jetzt nicht, weil ihr da so anständig wart, kommt ihr denn, sondern er sagt, denn was ihr denen getan habt, habt ihr mir getan. Und überlegen, was diesem Zimmermannssohn da einfällt. Der sagt nicht, ihr habt da anständig jetzt die Leute behandelt, sondern sagt, was ihr denen getan habt, habt ihr mir getan. Man muss es nur einfach lesen, es steht da. Das ist keine exorbitante oder private Interpretation hier. Der Text steht einfach da, man muss nur lesen, was dort steht. Also, dass dieser Mann, dieses ewige Heil dieser Leute, da messen lässt am Verhältnis zu ihm, dass das hier hingehört. Oder genau, dass er sagt, also gründet euch ganz auf mich, wie die Reben am Weinstock. Wer von uns könnte sich denn trauen, zu einem anderen Menschen zu sagen, gründe dich ganz und gar auf mich, lebe ganz und gar aus mir. Wir wissen doch, was alles in uns drin steckt.
Wir können nicht irgendwem sagen, gründe dich total und lebe ganz und gar aus mir. Und deswegen spricht Lewis auch hier wieder in diesen Reden dann davon, was er auch sonst öfter geschrieben hat, dass er sagt, ich stehe hier vor einem Trilemma, sagt er. Man kann Jesus als Geisteskranken einsperren, man kann ihn anspeien und als Dämon töten, oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen, aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Denn er hat nicht irgendwas gelehrt, sondern er hat gesagt, gründet euch ganz auf mich.
Da würde auch das dazu gehören, liebet einander, wie ich euch geliebt habe.
Ja, genau.
Ich meine, wer kann denn sowas sagen?
Ja,
das
eben.
Ist jetzt nicht aus dem Alten Testament.
So ist es. Also, das ist wirklich von ihm her. Genau das. Also, so ist es. Eben. Das muss man sich also wirklich klar machen. Also, dass man sich sagt, was haben die Leute eigentlich vor Augen, wenn die da den Text lesen und sagen, er ist ein großer Lehrer. Ne? Das hat also Lewis wiederholt gesagt und dann hat man ihn attackiert, sagt, das ist ja gar nicht wahr, sind die Texte wirklich von Jesus? Und dann kommt natürlich die Textkritik, das meiste steht im Johannesevangelium und das ist ja nach Meinung der meisten Leute überhaupt das Späteste, nicht? Obwohl ja Klaus Berger aber sagt, es ist das früheste aller Evangelien. Nicht? Kann man dann nochmal das diskutieren, aber dass er das knapp auf diesen Text bringt, ich meine auch, es läuft darauf hinaus, Verrücktheit, Bosheit oder Gottesanruf. Und das nennt ja Paulus, und das sind ja die frühesten Texte des Neuen Testamentes, eben schon 10, 15 Jahre nach Jesu Tod, dass er eben sagt, der Herr, der hier hingehört. Und dass der Christ ist, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und er prägt dann dafür den Ausdruck, in Christus sein, was ja auch eine merkwürdige Form ist. In Christo. Also er spricht davon, dass Christus in uns ist und dass wir in Christus sind. Beides taucht auf. Also das Bild, dass wir Christus anziehen sollen, als wäre so ein Kleid oder so, also uns von ihm umhüllen lassen. Und dann gibt es eben dieser Begriff, dieses in Christus sein, in Christo. Das ist eine ganz merkwürdige Form. Guardini hat darüber ausführlich immer wieder geschrieben, zum Beispiel, wenn Sie dieses Buch nehmen, Welt und Person von Guardini, dann hat er darin eben so ein großes Kapitel über christliche Personenbegriff und dann führt er das ausführlich durch, also auf dieses in Christo hin. Das ist eben dann ganz wichtige Bestimmung, nochmal dieses in Christus sein, das dorthin gehört. Und diese Sache, also entweder verrückt oder böse oder mehr als ein Mensch, in Christo. Und das hat dann seine Gemeinde zu der Überzeugung gebracht, dass der Unterschied zwischen diesem Mann und dem himmlischen Vater nicht bloß einer zwischen Schöpfer und Geschöpf ist, sondern dass es ein Unterschied irgendwie in der göttlichen Wirklichkeit selber sein muss. Und dann läuft ja das Johannesevangelium da im Thomasbekenntnis auf die Formel zu, mit der man damals den Kaiser huldigte, also im Augustus, mein Herr und mein Gott. Das ist die Formel. Ich lese das ja nicht so, dass der Thomas wirklich die Hände da in die Seite gelegt hat. Das sieht zwar wunderschön aus da auf den Bildern vom Caravaggio, aber ich glaube, da war er schon vernünftig und hat das gelassen. Das hat gereicht, dass Jesus gesagt hat, mach's mal. Dann hat er schon gesagt, ja, ich habe es ja kapiert. Nicht? Das nehme ich doch wohl eher an, dass das so lief. Dass es nicht mehr als einen Gott gibt, oder besser, dass es nicht mehr als einen Gott gibt, das war für einen Juden überhaupt gar keine Frage. Nicht? Auch wenn die Propheten immer da gegen die Götzen da angehen mussten. Und darum schließt ja dann das Matthäus-Evangelium auch schon mit diesem Taufwort auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und man kann nicht sagen, das kommt überhaupt im Neuen Testament nicht vor, die Trinität. Das ist das Schluss vom Matthäus-Evangelium. Also das hingehört für die Juden ist völlig klar, eben höre Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Und das ist dieser Text im Schema Israel. Und dann kann man verstehen, was macht man jetzt? Wie soll ich das jetzt begreifen? Und da kommt jemand auf die Idee, da gucke ich ins Weisheitsbuch, aber ich sehe, die Zeit ist schon wieder rum. Wir machen erstmal unsere Pause. Viertelstunde. Schönen Dank. Und wenn dann jemand so nett ist, macht hinten Fenster auf, so ein bisschen.